Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 25. Unser Gespräch über zwei Videospiele oder Computerspiele haben wir bereits Anfang Oktober aufgenommen. Fabian berichtet von A Dark Room von 2013. Ein Spiel, das man kostenfrei im Browser spielen kann. Oder für einen geringen Preis als mobiles Spiel erwerben kann. Ich erzähle von Thimbleweed Park, einem Retro-Grafik-Adventure von ehemaligen LucasArts-Entwicklern, das dieses Jahr nach einer Kickstarter-Kampagne erschienen ist. Jetzt geht's los.
Da muss ich jetzt ausholen. Moment. Es gibt diese Lesereihe.
Okay.
Kabeljau und Dorsch.
Ja, also habe ich schon mal gehört. Kenne ich von deinen Social-Media-Aktivitäten.
Genau. Das sind Freunde von mir, die das machen. Und die haben jetzt sozusagen eine Spin-Off-Veranstaltung installiert. Die heißt Café Porsche.
Okay.
Und Café Porsche ist ein Ort. Der ist ursprünglich ein Begriff, der den Christoph Schlingensief mal erfunden hat für die Inszenierung. Das habe ich aber noch nicht genau nachgelesen, was es damit auf sich hat. Der wurde aber in dem aktuellen Roman von Roman Ehrlich, der den schönen Titel hat, Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens.
Über den haben wir ja schon mal gesprochen.
Über den wir auch schon mal am Rande gesprochen haben, wo es um den Dreh eines Horrorfilms geht. Da spielt dieses Café Porsche eine ganz essentielle Rolle, vor allem im ersten Teil des Romans. Weil sich die Leute, die an diesem Film mitarbeiten, unter Anleitung von einem gewissen Christoph, der so dieser ein bisschen manisch verrückte Regisseur ist von diesem Film, die treffen sich in Ulm im Hinterzimmer von einer Kneipe, die völlig unscheinbar und völlig austauschbar ist, so eine Cocktailbar einfach. Und dieser Hinterraum heißt Café Porsche. Mhm. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass da dass das so eine Bar ist, wie man sie, die dieser Christoph eingerichtet hat, zusammen mit ein paar Leuten so als Bar, wie sie sich eine ideale Bar vorstellen, wo man sich nur mit Freunden trifft, wo man auch über so ein bisschen privatere Sachen reden kann. Und was so ein bisschen so wie so ein Club ist, so exklusiv.
Wollte ich gerade sagen, so klingt das
so
eigentlich.
So ein Salon.
Ja.
Und da finden die sogenannten Angstsitzungen statt, das Team von dem Film auf diesen Horrorfilmdreh vorbereitet. Das heißt, immer pro Sitzung tritt einer aus dem Pulk Leuten auf die Bühne und erzählt von seiner persönlichen Angst. Oder von irgendeiner Episode, wo er krass Angst hatte oder wo er, was für ihn so ein persönlicher Horror ist. So, und der was das jetzt damit zu tun hat, ist eigentlich nur, dass die Leute von der Lesereihe Kabeljau und Dorsch sich jetzt gedacht haben, sie laden zum Café Porsche ein. Das findet auch im Hinterraum der Kneipe Alter Roter Löwe rein statt, die du ja auch kennst, wo wir auch schon mal ein, zwei Biere getrunken haben.
Mehrfach, ja.
Und das stand jetzt das erste Mal ins Haus, ich glaube am 19. September oder am 14. September war es. Und es war einfach so ein Abend, wo sich verschiedene Leute dann getroffen haben. Und der Clou war, man musste sich vorher per E-Mail anmelden, hat dann eine E-Mail bekommen mit, oder es wurde angekündigt, dass man eine E-Mail bekommt mit Infos, mit weiteren Infos. Und in diesen weiteren Infos war als Link A Dark Room.
Okay.
Genannt. Das Text-Adventure A Dark Room. Unter anderem auch ein Textauszug von dem Roman von Roman Ehrlich. Also damit sollten so ein bisschen Themen gesetzt werden für diesen ersten Abend, an dem man sich unterhält und an dem man so ein bisschen einfach zusammenkommt.
Also sozusagen,
es wurde jetzt nicht reinszeniert, dass man auch Angstsitzungen durchführt konkret, Aber es hat so ein bisschen diesen Club-Charakter, dass sie so einfach so Themen reingestreut haben und mal geguckt haben, was passiert. So.
Ja, also das war quasi indirekt eine Hausaufgabe für diesen Club.
Genau.
Okay. Das,
so. Über also, diesen langen Weg habe ich wieder zurückgefunden zum Gaming.
Ja.
Und nachdem ich das ja schon anhand von Thimbleweed Park, über das wir ja gleich noch sprechen werden, schon mal so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, was ich aber noch nicht gespielt habe, und The Dark Room, da habe ich dann einfach so aus Neugierde mehr oder weniger, auch weil ich den Titel auch irgendwie interessant fand, draufgeklickt. Und ich weiß nicht, ob du es auch überhaupt schon mal gespielt hast.
Nee, ich hab's, als ich den Link von dir bekommen habe, bin ich da mit dem iPad draufgegangen und dann hat mich das auf die App verwiesen. Ich habe es nicht installiert, aber das gibt's.
Also es gibt sowohl eine App-Version als auch eine Desktop-Version.
Richtig,
und ich habe in der Desktop-Version gespielt. Ich habe diesen Link geöffnet. Wenn du dir am Computer aufmachst, du kommst einfach auf eine leere Seite, wo dann, ich glaube, einfach nur der Satz steht, you're in a dark room.
Mhm.
So in so einer Times New Roman, also total kunstlos reduziert. Und dann musst du halt irgendwie so durch Klicks dann langsam ein bisschen sich in dieser Welt, die komplett auch nur aus Text besteht, ja, sein, so ein klassisches Text-Adventure, zurechtfinden.
Wobei du aber keine Kommandos eingeben musst, oder? Das heißt also, es geht durch Klicks.
Es ist halt insofern so ein bisschen ein aufgemotztes Text-Adventure auch, weil du mit der Maus schon navigierst. Also das ist so ein Text-Adventure wie jetzt, ich glaube, Oregon Trail ist ja so ein Klassiker, ne? Wo du einfach ein DOS-Bildschirm hast. Ja,
wobei das auch schon grafisch ist. Also ich glaube, das ursprüngliche Adventure, warum das Genre überhaupt so heißt, hieß, glaube ich, Adventure.
Mhm. Und da war es ja wirklich so, dass du halt den Bild, dass du auch das nur mit der Tastatur bedienst, dass du teilweise die Befehle reinschreibst.
Richtig, genau.
Oder einzelne Wörter, das über Wörter steuerst oder so ganz basale Konversationen führst. Und das ist da jetzt ein bisschen anders. Also man klickt schon mit der Maus so, dann verzweigt sich das ein bisschen, dann entdeckst du so, es gibt also du bist in einer Hütte offenbar. Da gibt es so da drumherum einen Wald. In der Hütte brennt ein Feuer. Das ist ganz wichtig. Das ist dann so langsam am Ausgehen. Und das wird dann immer so durch Informationshäppchen, die so wie in so einer Tabelle eigentlich auf dem Bildschirm verteilt sind, sodass du dann links siehst, also da, immer wie so ein Stream. So, das Feuer lodert, das Feuer ist nur noch schwach, das Feuer ist kurz davor auszugehen. Und dann erscheint, also das baut sich auch so schön auf, dass dann mehr und mehr Befehle erst erscheinen und dass du dann so Sachen erst machen kannst. Dann kriegst du halt die Möglichkeit, Holz suchen zu gehen. Und dann bist du im Wald und merkst dann, da laufen irgendwie Leute rum. Und dann sprichst du mit den Leuten und lädst die ein, machst das Feuer, fachst das Feuer wieder an und dann erzählen die dir, sollen wir nicht, oder lass uns mal was jagen, oder und dann kannst du dann rausgehen und Tiere erlegen, kannst dann, je mehr Holz du hast, anfangen Fallen zu bauen, kannst dann von diesem Tier, was du dann gefunden hast, Leute ernähren, dann kommen mehr dazu, du wirst eine größere Gruppe, dann wird diese einzelne Hütte mit der Zeit so eine Ansammlung von Hütten, du kannst dann bis zu einem kleinen Dorf ausbauen.
Aber das läuft alles nur über textliche Beschreibung, ja?
Das läuft alles nur über textliche Beschreibung.
Aber wie handelst du denn? Wie interagierst du denn? Klickst du auf, kriegst du Optionen gegeben?
Du klickst auf den Text.
Mhm. Ja. Das muss ich mal ausprobieren. Aber hat das denn.
Du kannst es jetzt live machen. Also man kann es am Desktop.
Das ist, glaube ich, nur für den Zuhörer nicht so geil, wenn ich das jetzt mache.
Mhm.
Es
zieht einen total schnell rein.
Ah, das ist aber schon mal weiß, schwarz auf weiß, der Text. Das ist jetzt irritierend. Ich hätte erwartet, dass es andersrum ist.
Weil man neugierig ist.
Okay, also hier habe ich nur eine. Ah, jetzt habe ich. Dann läuft Zeit ab. Aha. Aha, aber warum? Hä, verstehe ich nicht. Alles klar. Das ist ja fies. Du musst immer wieder das Feuer anmachen und kannst nichts machen in der Zwischenzeit. Oder kann ich nicht. Ja. Alles klar. The room is cold. Okay, stroke fire. Fire is roaring. Das ist bis jetzt relativ.
In dieser linken Leiste passieren dann mit der Zeit Sachen. Also
ja,
es baut sich
jetzt kommt einer Zeit rein. Auf. Alles
so,
klar.
So eine Person. A stranger is appearing und sowas, ne? Also ich finde es sprachlich auch gut gemacht, weil es halt so eine sehr, auch sehr, sehr karg und sehr spartanisch also, geschrieben ist.
Okay, jetzt kann
Die
ich Holz sammeln, alles
Story
klar.
entwickelt sich dann so mit der Zeit. Ich habe es, muss ich auch dazu sagen, noch nicht durchgespielt. Ich habe in dem Moment jetzt mal Pause gemacht, wo man von dem Wald aus auf eine, ich glaube, a dusty road oder a dusty path erscheint da noch, also ein staubiger Pfad, auf dem man irgendwo hinlaufen kann, und da trifft man dann auf eine Figur, gegen die man kämpfen muss.
Ja.
Dann hast du zu der Zeit schon so viele Materialien gesammelt, sodass du dann auch verschiedene Waffen oder dich durch bestimmte, also dann ist es so ein bisschen so mit Lebenspunkten, die dann abgezählt werden, sondern hat so ein bisschen so einen Rollenspielcharakter, dass du dann, wenn du 6 so und so Punkte hast, kannst du den Gegner besiegen, und wenn du weniger Punkte hast, besiegt er dich, und dann musst du es ein paar Mal erst wieder probieren und vorher noch ein bisschen Ressourcen. Also das ist dann sehr auf Ressourcen ausgelegt auch. Und da bin ich jetzt nochmal raus. Weil mir das Aufbauen und dieses Warcraft-Ding so gefallen hat. So dieses, ich baue so eine Hütte, ich sammle Holz, ich sammle dann, dann mache ich aus den Tieren, die ich erlegt habe, kann ich dann sowohl Fell als auch Leder und sowas gewinnen und daraus dann meinen Leuten bessere Kleidung machen oder ihnen bessere Waffen. Ein besseres, und ich kann das Fleisch auch schmoren und daraus dann das haltbar machen. Also es ist so sehr, sehr ausgefächert und geht sehr ins Detail.
Aber dass sich jetzt so dann eine Story entwickeln würde, würdest du das, also weil es ist schon, okay, klar, die Story.
Ich hab's jetzt mal bei Wikipedia nachgelesen, es hat wohl auch sehr gute Presse bekommen, wurde sehr gefeiert, und die Story wird dann so ein bisschen, also es gibt wohl einen ziemlich guten Twist, Plot-Twist noch irgendwann?
Also ich finde es interessant. Mich hat es nur ein bisschen genervt, dass ich nicht mit dem Stranger interagieren kann, bis es heiß genug ist und so weiter. Das ist und auch da kann ich es jetzt noch nicht, weil man, ich habe das Gefühl, man ist so passiv und man ist sehr geführt. Also mir kommt es ein bisschen so vor wie eine Text-only, also eine reine Textversion von so einem Telltale-Game. Hast du eins von denen mal gespielt?
Sagt mir nichts, der Begriff.
Telltale ist ein Spielehersteller. Die haben ursprünglich angefangen damit, dass sie teilweise LucasArts-Lizenzen übernommen haben und haben dann Fortsetzungen entwickelt, zum Beispiel zu Monkey Island. Dann haben die aber auch Videospieladaptionen, also Adventure-Videospieladaptionen gemacht von Jurassic Park und Back to the Future. Und dann haben sie, der große Erfolg war dann das Walking Dead Adventure, das die gemacht haben. Mm-hmm. Und das hat jetzt mittlerweile schon 2 Staffeln und irgendwie noch ein Spin-off. Und dann haben sie ein Game of Thrones Spiel gemacht, ein Batman Spiel, noch ein anderes Spiel übersehen auf einer Comic-Reihe. Und ich vergesse jetzt noch was. Was haben sie noch gemacht? Auch Lizenzware war Borderlands basiert. Also das sind alles so Grafik-Adventures, die aber immer darauf hinauslaufen, dass du irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Und diese Entscheidungen entwickeln deine Geschichte und haben angeblich Auswirkungen auf später. Aber man wird relativ stark geführt, und am Schluss ist es dann so, dass es zwar, klar, es gibt 2 oder 3 mögliche Enden, aber die schaffen es halt trotzdem, die müssen es immer so weit standardisieren, dass du es halt eben fortsetzen kannst. Also man stirbt Charakter A, dafür stirbt Charakter B nicht. Oder dann erfüllen die aber dann nachher andere Funktionen im Plot, oder dann werden einfach nur bestimmte Handlungselemente müssen einfach passieren, damit du auf einen bestimmten Abschluss einer Geschichte kommst. Das ist, ich muss sagen, ich habe die Walking Dead Spiele sehr gerne gespielt, aber spätestens bei dem Game of Thrones Spiel, was ich dann auf der Xbox gespielt habe und nicht auf dem Laptop, habe ich das gedacht, so, ja, es nervt ein bisschen. Also es ist so, vor allen Dingen ist es sehr buggy, weil die Engine ist seit Jahren nicht überarbeitet worden, die machen einfach immer mehr Spiele mit der immer gleichen Engine. Das steht und fällt halt damit, wie gut die Story ist und wie gut das gemacht ist, dass du, was du da, weil du bist halt irgendwie, du hast mehr so die Illusion von Interaktivität. Du kannst zwar eingreifen und du musst auch manche Sachen machen und Rätsel lösen und so weiter, aber eigentlich bist du Teil von einer Geschichte, die, die vor dir abläuft. Also es ist ein bisschen interaktiver, als wenn du einfach nur was zuguckst. Aber kann ich grundsätzlich mal empfehlen, da mal was auszuprobieren, und wahrscheinlich ist das Walking Dead, ich weiß nicht genau, könnte das die erste Staffel vielleicht der richtige Einstieg sein, bin aber nicht ganz sicher. Ist ja noch Geschmackssache. Die Story ist unabhängig von Serie und Comics, es spielt nur in der gleichen Welt, ungefähr zur gleichen Zeit, und bestimmte Figuren aus den Comics tauchen so als Nebenfiguren auf im Spiel. Also man begegnet eben Charakteren, die teilweise so, ja, schon zu den Hauptfiguren gehören später in der Serie oder den Comics, die, du hast so Überschneidungen, aber es ist halt eben auch nicht genau in den gleichen Orten und so, und aber wie gesagt, die Welt ist grundsätzlich dieselbe. Ja, das zu The Walking Dead. Das ist auch schon, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Jahre alt. Ich bin nicht ganz sicher. Weil A Dark Room ist nämlich auch schon von 2013. Ist also auch schon ganze 4 Jahre
alt. Ja, das ist nicht aktuell. Ja, das gibt's schon länger.
Und ist auch komplett frei. Ne? Das ist ein Open-Source-Spiel. Und ich finde es interessant, dass sie das, da müssen wir mal ausprobieren, wie sich das dann auf dem Handy oder auf dem Tablet spielt.
Kostet, glaube ich, 1,99, wenn man sich's runterlädt.
Stimmt, das habe ich gesehen. Und, da muss ja die online sein dafür. Ja.
Und am Desktop kostet es halt nichts. Da kann man es halt einfach spielen.
Ja. Okay, also das.
Ja, also ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil mich irgendwie diese Welt ein bisschen reingezogen hat. Und weil ich die Atmosphäre halt ziemlich gut fand. Also es hat so ein bisschen was Unheimliches und was Mysteriöses. Und man wird halt. Obwohl es halt wirklich nur Text ist, trotzdem sehr, sehr, sehr schnell in so eine Welt reingezogen. Mhm. Was mich irgendwie fasziniert. Ich glaube, das verbindet halt dann so ein bisschen so diese Nostalgie davon, dass es halt so eine Referenz ist an die allerersten Spiele. Mit aber auch so einer Art, weil ich meine, dadurch, dass du das mit der Maus bedienst, hat es ja auch so eine Point-and-Click. So ein Point-and-Click-Feeling ja auch irgendwie. Also es ist ja dann schon auch ausgefeilt und durchdacht und so. Also es ist, man wird, glaube ich, auf eine andere Komplexität aufmerksam, wenn so alle anderen Sachen ausgeblendet sind. Und das setze ich auch nochmal so ein bisschen, stelle ich auch nochmal so ein bisschen offen, so wie es da jetzt weitergeht. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sich das auch einlöst so mit der Story.
Ja, also das ist interessant, weil also du jetzt meintest, dass ja die allerersten Spiele, das stimmt, nicht nur jetzt textbasiert, auch die allerersten Spiele, wenn du an sowas denkst wie Pong, da hattest du 2 Striche und einen Punkt und das war das ganze Spiel. Und auch diese Videospielausstellung, die wir uns in Hamburg angeguckt haben im Februar, waren ja auch einige von diesen alten klassischen Arcade-Spielen. Das war dann, fand ich auch interessant, wie wenig die mit irgendwie mit Dreiecken und wenigen Punkten und Strichen halt eben eine Darstellung gemacht haben, aber du hattest dann immer so Artwork für ein Spiel, das dann die wildesten Illustrationen hatte, aber hatte nichts damit zu tun, wie das Spiel selber aussieht. Also das war aber dann immer so eine Anregung. So müsstet ihr euch das vorstellen, was ihr da jetzt hier nur in Schwarz-Weiß und Punkten und Strichen seht. Ja, also während Dark Room quasi so eine wirklich minimalistische Herangehensweise an so ein Spiel ist, ist Thimbleweed Park ein richtiges, ganz einfach ein Retro-Spiel. Also es ist wirklich durch und durch Retro. Also, Thimbleweed Park ist jetzt auch schon seit einem halben Jahr draußen und ist mittlerweile, meine ich, auch auf so ziemlich allen denkbaren Plattformen erschienen. Also, es gibt es sowohl für Windows und macOS, es gibt es für die Xbox, es gibt es für die PlayStation, gibt es für Android und gibt es für iOS und gibt es für die Nintendo Switch. Also, irgendein Gerät, das dieses Spiel abspielen kann, hat wahrscheinlich jeder, der auch einen Podcast hören kann. Jetzt muss ich überlegen, wie man einen Podcast hören könnte und das nicht spielen kann. Also es ist für Windows, Linux, macOS, Xbox One, PlayStation, Nintendo Switch, Android und iOS. Also, und auch mittlerweile, ich sehe gerade, Android erscheint erst am Dienstag. Aber, für viele ist es erst im August und so weiter erschienen, also die PC- und Mac-Sachen war schon im März. Und ich habe es bis jetzt noch nicht durchgespielt, muss ich gestehen. Ich bin so ein bisschen stecken geblieben. Aber kurz zur Hintergrundgeschichte. Thimbleweed Park ist von Ron Gilbert und Gary Winnick. Die waren beide Mitarbeiter, also Programmierer oder Designer bei LucasArts und haben da Maniac Mansion und Monkey Island, die Reihen, beide Reihen begründet und wollten jetzt mit Thimbleweed Park, was auch über einen Kickstarter 2014 finanziert worden ist, da kamen knapp $400,000 zusammen, das habe ich auch damals auf Kickstarter unterstützt, wurde dieses Spiel finanziert und ist dann nach einer, ich glaube, es wurde nochmal aufgeschoben, sollte eigentlich schon 2016 erscheinen, was ich schon ewig lang fand, und dann ist es dann im Endeffekt erst 2017 herausgekommen. Und das ist von der Grafik her eben, ist ja jetzt eigentlich ein gängiger Trend, so ein bisschen in diese 16-Bit-Richtung zu gehen. Und das hier ist eben auch sehr 90er-Jahre-mäßig mit also Pixel-Grafik und geht sogar so weit zurück, was halt eben 90er-Jahre, die späten 90er-Jahre Grafik-Adventures nicht mehr hatten. Das hat wieder die Befehle auf dem Bildschirm stehen. Also du hast öffnen, aufheben, schließen, geben, ansehen, sprechen, ziehen, drücken, benutzen. Also du hast 9 Befehle und ich glaube, es gibt aber auch eine vereinfachte Version, wo man einfach nur klicken muss. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber so kannst du eben, du bist wirklich, also du hast diese Komplexität, du musst sagen, benutze das mit dem und dann passiert was oder eben nicht. Und dann sagt er, kriegst du halt eben eine Information von der Spielfigur und du kannst mit Leuten interagieren, du kannst rumlaufen, indem du irgendwo hinklickst und das Ganze eben in so einer Optik, das muss ich sagen, macht das Spiel sehr geschickt. Es benutzt nämlich moderne Grafikeffekte in Kombination mit der Pixelgrafik. Also es sind zum Beispiel so Lichteffekte drin, wenn da Glühwürmchen fliegen, dass die einen Leuchtschein haben, obwohl sie eigentlich nur als grafischer Punkt dargestellt sind. Das ist ein grafischer Punkt, aber dann der Schein ist dann feiner gemacht, weil das ein richtiger Lighting-Effekt ist, den halt eben aktuelle Grafikkarten. Das war so damals, mein Gott, sind wir so alt. Das war so um die Jahrtausendwende, war das ja was ganz Tolles Neues, dass du tatsächlich so in 3D-Spielen dann so Grafikeffekte, so Lichteffekte hattest mit Licht und Schatten, der auch echt berechnet wurde. Und hier sind halt eben so minimale Sachen drin, die Grafik ein bisschen aufbessern. Und auch wenn du so ein Monkey Island spielst und die Figur ging in den Hintergrund, dann wurde die ganz komisch verstümmelt, wenn die kleiner wurde. Das ist jetzt hier nicht so, weil die jetzt quasi, das Spiel hat ja trotzdem eine so hohe Auflösung, dass dann die Figur trotzdem noch klar dargestellt wird, auch wenn sie weiterhin eben weil sie relativ grob ist, wenn du nah dran bist. Was besonders lustig ist, das Spiel beginnt mit einem Zoom auf ein Auge. Und das ist dann einfach nur, dass du einen Bildschirm siehst, der ist links und rechts weiß und in der Mitte ist er schwarz. Und dann geht die Kamera raus und dann siehst du, dass das quasi 3 Pixel waren, die du als Nahaufnahme gesehen hast. Zur Story, das ist so ein bisschen so ein Crime-Mystery-Spiel und ist wohl auch so gedacht als so Parodie auf Twin Peaks oder True Detective und ähnliche Geschichten. Es spielt in den 80er Jahren. Akte X ist natürlich auch noch ein Reference Point, ja. Also es spielt in den 80er Jahren und die Sache ist die, man spielt mehrere Charaktere. Also die Figuren, die man hauptsächlich spielt, sind 2 FBI-Agenten, die einander aber auch nicht kennen und das wird nur so andeutungsweise offenbart, und da weiß ich auch noch nicht viel mehr. Die haben beide nochmal jeweils eine eigene Agenda, von der die andere Person nicht weiß. Das also ist, die versuchen zu, beide den Fall zu lösen, aber haben eigentlich, wollen beide was anderes stattdessen machen und wollen, die sehen das nur als Hindernis und sehen sich dann durch die Anwesenheit des jeweils anderen in ihrer Hidden Agenda sozusagen blockiert. Ja, und das ist, gibt dann aber dann später dann auch Rückblenden, in der man dann andere Figuren spielt. Und ich glaube, insgesamt steigt die Zahl der Figuren, die man spielt, ist 5 oder 6. Ich bin nicht ganz sicher. Und das ist dann, und dann kann man auch zwischen denen wechseln. Was dann auch wiederum 5 Charaktere. Das ist halt ähnlich wie bei Maniac Mansion oder auch dem der Fortsetzung Day of the Tentacle, wo du eben 3 Figuren hast, die auch in verschiedenen Zeiten sind. Und ja, und hier ist es halt ähnlich. Das ist auch, dass die teilweise mehrere Figuren spielbar sind, die auch teilweise sich im gleichen Raum befinden können. Aber die haben alle jeweils eigene To-Dos, die sie machen müssen. Und wenn man, es gibt auch einen, an einer Stelle mindestens ein Telefonbuch und ein Telefon. Und da ich Kickstarter-Backer bin, findet man mich da im Telefonbuch und kann mich tatsächlich anrufen und bekommt dann eine Nachricht von mir.
Nice.
Ja, also das weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt so toll finde, aber habe ich damals gewählt. Irgendwie waren dann, glaube ich, $10 mehr dafür, als nur das Spiel zu bekommen. Und ja, also ich finde es alles in allem nicht schlecht, aber ich muss gestehen, dass es mich nicht so stark gefesselt hat, dass ich es durchgespielt hätte, weil ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr die Hälfte oder 2/3 durch. Und das ist aber auch der Status seit April. Also ich habe es danach nicht mehr gespielt. Aber gut, da war auch der Umzug und neuer Job etc. pp. Ich habe es also eine Zeit lang sehr intensiv gespielt, so 2-3 Tage oder vielleicht auch nur 2 längere Sessions. Und dann bin ich irgendwo hängen geblieben, was an sich bei einem Adventure ja eh schnell passieren kann, dass man nicht weiß, dass man so auf dem Schlauch steht, wie finde ich jetzt die Lösung für dieses spezielle Problem oder dass man nicht weiß, was brauche ich jetzt, um das und das, damit das und das passiert. Das war jetzt nicht unbedingt das Problem, weil ich eh dann dazu übergegangen bin, okay, wenn das Rätsel zu kompliziert ist, ich jetzt hier nur Frust schiebe, gucke ich halt eben mal kurz nach, wie es geht. Und das ist ja heutzutage noch einfacher als früher. Früher gab es dann Lösungsbücher oder irgendwann dann später hat man Lösungen online nachgeguckt. Mittlerweile kannst du komplette Mitschnitte auf YouTube einfach angucken und du weißt, das muss ich machen. Okay. Und dann musst du nur dran denken, nicht zu weit nach vorne, sonst spoilst du dich selber. Aber so kannst du halt eben gucken, okay, jetzt kannst du dir nochmal den Anschub holen, um eben ein Hindernis zu überwinden, das es ansonsten Frust kosten würde. Ja, das ist Thimbleweed Park. Also, wie gesagt, sehr retromäßig. Die Musik ist aber Hi-Fi, also nicht so nur Synthesizer-Geplonker, sondern ist tatsächlich richtig produziert und klingt auch sehr gut. Also es ist schon, also ich finde es ein sympathisches Spiel und wenn man Lust auf ein Adventure hat, sollte man es auf jeden Fall ausprobieren und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was es für Android kostet, also für einen PC kostet es glaube ich, $20 oder 20 Euro. Wahrscheinlich wird es auf Steam auch immer mal wieder günstiger geben. Also kann man sich auf jeden Fall mal ausprobieren. Anschauen. Ja.
Ich hätte es mir schon fast gekauft. Ja, vielleicht probiere ich es auch noch mal.
Ja, also ich glaube auch, dass nicht das allzu hohe Systemanforderungen hat. Ich glaube, man braucht keinen High-End-Rechner, um dieses Spiel zu spielen. Ja, also, das zu Thimbleweed Park. Ich bin nicht ganz sicher, also, ob diese Spiele so, wie vergleichbar die sind. Weil dieses Dark Room, es erinnert mich auch so ein bisschen, es gibt auch so sehr reduzierte Spiele, die aber auch grafisch sind. Also, wie zum Beispiel Firewatch, das habe ich nie gespielt. Aber das ist ein Spiel, da übernimmst du die Rolle eines Park Rangers, der in einem Nationalpark in den USA von Ausguck zu Ausguck läuft und immer gucken muss, dass nirgendwo ein Waldbrand entsteht. Aber da entwickelt sich halt eben auch irgendwann eine Story. Aber das ist auch so, dass du da quasi durch einen Wald läufst und du hast das Gefühl, es passiert nicht viel und das ist so quasi schon meditativ. Aber das hat halt eben dann später auch irgendwann eine Story, die sich dann so entspinnt, die du am Anfang nicht vermutest, dass die dann kommt.
Aber würdest du denn sagen, dass Thimbleweed Park auch ein Indie-Game ist?
Ja, schon. Ich muss gerade mal gucken, dieses Terrible Toybox, die Firma, die Entwickler, ich glaube, die haben sonst noch nichts gemacht und das ist halt eben, da es ja eben auch über einen Kickstarter lief, ist das vorbeigelaufen.
Ich frage mich halt, wie das mit dem Vertrieb läuft, wenn man halt, ob man auch als kleiner Publisher einfach ein Spiel für die Xbox oder für PlayStation rausbringen kann, also mit wie viel Vertriebspower das zu tun hat. man da auch viel reinbuttern muss, jetzt ganz, ganz
Also ich bin nicht
blöd
mehr ganz, ich bin nicht
gesagt.
ganz sicher, also ich glaube, es war früher, ich weiß nicht, ob es jetzt schwieriger geworden ist auf der neuen Xbox, die ja jetzt auch schon fast 3 Jahre alt ist, aber früher gab es eben so einen extra Indie-Game-Bereich und das waren dann wirklich teilweise so richtig grottig schlecht von Leuten, die irgendwie einer irgendwie an einem Nachmittag zusammengekloppt hat, aber da gab es dann auch so richtige Indie-Hits. Du bist halt, ich glaube, da ist der Punkt, du kannst da als Entwickler direkt an Microsoft rantreten und Microsoft wird dann quasi der Publisher, weil die sind ja Gatekeeper für ihre eigene Plattform, so wie Apple Gatekeeper für iOS ist und für iTunes und Google für Android, bist du halt ein Stück weit in deren Hand und die machen darüber im Zweifelsfall dann auch mit Profit. Ich vermute auch, dass das einer der Gründe ist, warum eben jetzt so ein Spiel wie A Dark Room Geld kostet. Das ist wahrscheinlich auch, damit sie es nicht mit Werbung finanzieren müssen. Weil es wahrscheinlich sonst nicht, weil sie wollten wahrscheinlich keine Werbeeinblendung drin haben, aber es war wahrscheinlich auch zu teuer, das dann irgendwie zu gewährleisten, dass man das offline spielen kann, ohne dass man ja dann irgendwie auf die Werbe findet. Wobei, das ist ja Quatsch, weil die Werbung braucht dann auch wieder Internetverbindung. Naja, also ich weiß nicht genau, was da jetzt genau hinter steckt, aber. Grundsätzlich, ja, würde ich sagen, Thimbleweed Park, da das nicht den klassischen Weg gegangen ist, dass dann eine große Firma hintersteht, sondern dass das eben eine kleine Firma, die, glaube ich, auch nur dafür gestartet worden ist, gegründet worden ist.
Ja, das spricht ja sehr dafür.
Ja, wenn man nach Terrible Toybox sucht, man findet auch nur dieses eine Spiel. Also es ist, glaube ich, eine Firma, die haben nur dieses eine Spiel, ja, genau. Produziert. Also die wurde extra dafür gegründet. Also es ist definitiv, ja, also es ist, ich würde auch sagen, dass es ein Indie-Game ist, insofern als es kein Riesenbudget hat, weil die klassischen AAA-Spiele, wie man so sagt, das sind ja die Sachen, die Millionenbudgets haben. Und das ist ja das Interessante, da ist ja die Tendenz eher weniger diese Reduktion, die klassische Videospiele haben, sondern eben mehr so diese ultimative also, Realismus ist nicht das Richtige. Auf Englisch würde man sagen Verisimilitude. Also die Nähe an dem Eindruck von Wirklichkeit. Oder so. Also, das, also wie jetzt ein GTA oder auch diese ganzen Call of Duties, Battlefields und wie sie alle heißen, die oft darauf hinauslaufen, dass es irgendwelche Szenarien sind, in denen man Menschen tötet. Und das dann eben zu tun mit möglichst realistisch aussehenden Menschen und möglichst realistisch aussehenden Tötungsakten. Um jetzt mal
Finde
ganz
ich
böse und kulturkritisch zu kommen.
aber nicht eine super Gelegenheit für eine Überleitung
Und zwar?
zum Fantasy Filmfest.
Ja, genau, Menschen töten und so. Ich
Nee,
habe.
aber noch konkreter,
Ja.
weil das ist ja sicherlich auch schon aufgefallen, in den Trailern, die man vor den Filmen sieht, sind ja immer wieder auch Trailer für Videospiele. Also für Ego-Shooter häufig auch dabei. Ich
Das
weiß nicht,
stimmt, ja.
ist in Köln auch bestimmt auch so. Wo du im ersten Moment auch nicht weißt, ist das jetzt Werbung für ein Spiel oder für einen Film, weil die schon so realistisch aussehen. Gut, die sind dann auch
Stimmt.
nochmal ein bisschen polierter, ne? Und
Ja,
nochmal
aber.
auch ein bisschen mehr auch für einen großen Bildschirm gemacht. Aber die Idee ist schon, die Leute erstmal nicht, also die Leute erstmal im Unklaren zu lassen, so, ist das jetzt ein Spiel oder ein Film? Und damit wahrscheinlich auch so ein bisschen dann so einen Überraschungseffekt zu erzeugen. Boah, ich sehe jetzt ja gar nicht so einen Trailer für einen Film, sondern das ist ein Spiel
Und ich
und das
kann
kann ich
selber da
selber
mitwirken.
spielen
Ja.
und ich kann selber diese Figur sein, die gezeigt wird oder die Figur, um die es da geht. Also bei Assassin's Creed auch was ja auch ein richtig großes Spiel ist. Da habe ich den Trailer auch jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Fantasy Filmfest gesehen, aber das ist. Es hat mir auch gut gefallen. Also, das ist wie ein richtig fetter Hollywood-Film gemacht. Ich meine, man sieht es schon noch so ein bisschen, dass es auch jetzt nicht 1:1 ein Film ist. Aber also da kann ich nur applaudieren, was halt die CGI-Grafik jetzt inzwischen schon alles kann. Finde ich ziemlich gut.
Ja. Ja, jetzt auch die letzte Woche ist auch ein Trailer rausgekommen für das neue Red Dead Redemption, das verschoben worden ist und erst im Frühjahr 2018 erscheinen soll, also was ja dieses Wild-West-Spiel von Rockstar Games ist. Das wird wahrscheinlich dann nochmal ein Grund sein, warum ich nochmal dann mehr vor der Xbox-Zeit verbringe, was ich momentan nämlich eigentlich gar nicht mache. Mhm. Aber auf das Spiel werde ich dann, glaube ich, da habe ich, glaube ich, nochmal Lust drauf. Nur eben nicht auf dieses ganze Online-Ding, mehr dann, glaube ich, auf die tatsächliche Story. Aber jetzt um hier Fantasy-Filmfest. Genau. Lass mich raten, da lief dann wahrscheinlich Werbung für Evil Within. Oder? Also den zweiten Teil. Ich glaube, das ist nämlich ein Horrorspiel und das ist nämlich auch sehr horrorfilmartig. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt. War mir aber auch auf Dauer, glaube ich, ein bisschen zu viel. das war nämlich schon echt sehr, sehr creepy, sehr, sehr spannend und aber auch sehr brutal. Mhm. Ist, meine ich, von einem der Entwickler, der ursprünglich Resident Evil mit erfunden hat. Und der hat dann, glaube ich, weiß auch nicht warum, aber irgendwie seine eigene Spielreihe begründet. Und es fühlt sich auch teilweise so ein bisschen ähnlich an wie ein Resident Evil-Spiel. Und da gibt es jetzt die Fortsetzung. Aber das ist ja eigentlich nur zielgruppengerechte Werbung. Also einerseits gibt es, glaube ich, viele Überschneidungen zwischen der Zielgruppe des Fantasy-Filmfest und Videospielern. Und andererseits, wenn du eben auf einem Filmfestival Werbung für ein Videospiel machst, ist es, glaube ich, naheliegend, dass du das erstmal aussehen lässt wie ein Filmtrailer. Also ich glaube,
aber man muss es ja auch können, ne?
Ja, klar. Also klar. Es gibt aber auch diese
komische. Das war ja mein Punkt, dass halt die Entwicklung schon so weit ist, dass halt auch eine Spielengine wirklich schon einen Film evozieren kann. So ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ja, wobei ich finde, wir sind da immer so haarscharf, wenn nicht mittendrin im Uncanny Valley. Also da dieses, weil ich weiß nicht genau, das war irgendein Modern Warfare oder so, in dem Kevin Spacey mitgespielt hat, beziehungsweise eben eine 3D-gerenderte Version von Kevin Spacey und seine Stimme. Und das wirkt irgendwie dann eher so ein bisschen befremdlich, wenn du dann halt eben so einen computergenerierten, das ist ja halt dieser Effekt, den halt eben der Tarkin in Rogue One hatte, finde ich. Also, dass es eher so ein bisschen befremdlich ist eben. Aber noch
ein. Ja, das ist ja, also, ja, das ist, glaube ich, der Moment, in dem wir gerade sind. Ja. Mhm.
Was die andere Frage ist nicht die andere Frage. Nee, ein anderes Phänomen jetzt, das ist jetzt hoffentlich das letzte dann zu Videospielen und Trailern, dass es teilweise die Tendenz gibt, Realfilme zu machen, die als Werbung dienen, obwohl das Spiel ja so eine Grafik hat. Weil das war auch irgendein Kriegsspiel, da haben sie tatsächlich wie so einen kleinen Kurzfilm gemacht, die habe ich als Werbung auf YouTube laufen sehen. Und das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen verstörend. Also das und eben dieses bekannte Schauspieler nehmen, weil das, ja, gut, es ging aber auch mit L.A. Noire so, als dann da Schauspieler aus Mad Men aufgetaucht sind.
Wobei das finde ich auch wieder interessant, weil das ja, was war das? Wing Commander?
Ja,
da hat ja Harrison Mark Ford Hamill mitgespielt.
Mark, ne? Hamill, nicht Harrison Ford.
Ah ja, Mark Hamill. Ja.
Das war Wing Commander 4 oder so, das war schon irgendwann in den 90ern. Das war damals
also wirklich so noch sehr schlechte Spiele, aber einfach mit, also schlecht im Sinne von grafisch, halt noch sehr, sehr basic, aber halt dann mit Filmsequenzen dazwischen.
Ja, was damals halt eben auch.
Hatte Command & Conquer, wenn ich mich richtig erinnere, auch.
Ja, stimmt. Das war schlimm. Das war Folge 25 von Überpop. Weitere Infos, Trailer, Links und Ähnliches findet ihr unter www.überpop.de. Dort könnt ihr auch diesen Podcast abonnieren. Ihr findet uns aber auch bei Apple Podcasts oder bei Voice Republic. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!